Bestes Beispiel ist eigentlich auch, wie gesagt, das mit den Überfliegungen in den Bereichen von Flughäfen und so weiter. Wenn da so ein großer Jumbojet umgeleitet werden muss, dann war es das mit dem Unternehmen. Und dann wird so viel kosten, dann kann man, glaube ich, auch lieber dicht machen. Das muss einem immer bewusst sein an der Stelle. Wie gesagt, der Architekt, der möchte es halt möglichst filigran haben. Und der andere möchte eigentlich nur eine Gesamtsumme haben. Und da geht es dann oftmals ja hinterher in der Endprüfung ja auch mehr oder weniger um Zugeständnisse. Das geht ja dann manchmal vor. So wie auf dem Bazar, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Weil, wie gesagt, der eine möchte eigentlich nur die Gesamtsumme möglichst hoch gesichert haben und der andere, der kaut dann manchmal auf Kleinigkeiten rum, die eigentlich nicht nennenswert sind.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Wir waren ja in Essen mit dem Sebastian Dreier von der Firma Fermatech. Mal wieder einen Podcast persönlich zu haben, fand ich ganz interessant. Das Gespräch fand ich war auch sehr, sehr gut. Der Sebastian ist sehr sympathisch, sehr ja, ein Fachmann in seinem Bereich definitiv. Was hat dir am besten gefallen, Thomas?
Ja, mir hat das Aufnehmen wirklich persönlich gefällt mir sowieso immer am besten. Es ging ja um Vermessung. Ich habe den Sebastian Dreier vorher schon mal kennengelernt, tatsächlich auch bei einer Veranstaltung von Dataflow und vom Verband, also wo es noch in Oberhausen war. Und da habe ich mich auch schon mit ihm über VR und 3D-Scanning und so unterhalten. Und es war ganz witzig, dass man sich so wieder trifft. Also das fand ich sehr, sehr witzig, ja.
So schließt der Kreis, ne? Erst alter Standort, jetzt neuer Standort. Also von daher ist doch super. Das Gespräch war, also wie gesagt, er ist ein Fachmann durch und durch. Hat sich da auch komplett, also man merkt, er brennt für das Thema Aufmaß. Er möchte gerne da auch die ganzen Sachen vereinfachen. Er hat uns gesagt, wie man so ein Aufmaß erstellt, was bei der Prüfung wichtig ist, wie das technisch aussieht, was die Firma Fermatech für Dienstleistungen anbietet in dem Bereich. Und im Anschluss hat er noch die Drohne steigen lassen.
Genau, das war witzig, ja. So eine große Drohne habe ich auch noch nie hautnah gesehen. Wer schon mal bei uns im Schulungsort in Essen war, weiß, dass Drohnen und Baumbestand... Aber es hat funktioniert. aber was ich noch dazu sagen wollte, also das Grundthema war eigentlich bei ihm immer Effizienz. Immer effizient arbeiten und das finde ich total interessant.
Ja, das stimmt. Ja, bevor wir jetzt hier in die Folge reingehen, noch kurz ein Nachtrag zur letzten oder vorletzten Folge, besser gesagt, mit der lieben Ines. Da ging es ja um das Thema, was ist meine Stunde wert, also was ist meine Beratungsstunde letztendlich wert. Das Thema haben wir, denke ich, auch besprochen. Feedback von euch war auch stellenweise, ja, hätten Sie gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich denke, da ist auch noch mehr drin, das heißt, wir werden das auch nochmal das Thema aufnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also die haben viele Leute geschrieben, mir auch. Weil man kann auch natürlich aus ganz vielen anderen Sichtweisen da noch drauf eingehen. Und es wird, glaube ich, teilweise dann vielleicht auch schon ein bisschen philosophisch. Aber...
Was ist da passiert?
Meine Flasche gerade umgefallen. aber was ist so meine Stunde wert? Also geht es ja ganz viel um Wertschätzung und sich selbst zu reflektieren. So, was mache ich mit meiner Zeit, die ich hier habe und so weiter. Aber na gut. Aber ja. Da werden wir auf jeden Fall mal noch jemanden dazu bekommen. Ja.
Und genau, der Blick über den Tellerrand war halt auch... fand viel gut.
Also genau, das war total branchenfremd in dem Sinne. Ne? Das fand ich aber auch wichtig, also wo ich die Ines kennengelernt habe, dachte ich, jetzt im Nachhinein, jetzt wo wir einen Podcast haben, das wird super passen. Und ja, das hat ganz gut funktioniert.
Ja, genau. So, also wer es noch nicht gehört hat, vorletzte Folge, eine Pflichtfolge, muss man definitiv gehört haben, finde ich. Die letzte Folge auch, war auch sehr gut, die Geburtstagsfolge. fand ich eigentlich alle unsere Folgen, na klar. Ja, aber jetzt die nächste Folge, würde ich sagen, Thomas.
Genau, viel Spaß beim Reinhören.
Ja, herzlich willkommen Sebastian Dreier bei uns hier in Essen. Wir sind heute in unserem Schulungsraum, haben dich eingeladen und Sebastian, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo erstmal, vielen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Dreier, ich bin seit 2014 ausgebildeter Ingenieur im Landschaftsbau, wenn man so sagen kann. Bin auch seit 2014 auch in der grünen Branche im Grand Landschaftsbau tätig und bin seit Ende 2019 in der Fermatech. Der Gartenlandschaftsbau, in dem ich halt vorher unterwegs war, ist Grundlage gewesen, auch dieses digitale Arbeiten voranzubringen. Wir haben, seitdem ich dann auch dort angefangen bin, die digitale Planung, Mengenermittlung vorangebracht, sodass wir auch da schon mit Dataflor auch im Erstkontakt zusammengekommen sind, was ich dann auch schon im...
Also bei Firma Karger in Witten, das können wir ruhig sagen.
Okay, ja. Firma Karger in Witten, genau. genau. Und daraus hinaus hat sich das auch so ein bisschen dann entwickelt, gerade das digitale Arbeiten. Das habe ich ja auch schon von Osnabrück mitgenommen. Da seid ihr auch sehr präsent immer. Und so habe ich das auch im Landschaftsbau über Karger integrieren können. Kernaufgabe war eigentlich, sage ich mal, auch kleine Pläne und Mengenermittlung für die Angebote. Daraus folgt, wurden dann auch viel, gerade auch für die Industrie, geht es viel um Thema Funktionalausschreibung, sodass ich dann, sage ich mal, die Grundlagen von den Ingenieurbüros und von den Architekten genutzt habe, die Mengenermittlung und dementsprechend das LV auch aufzustellen. Und das war immer ein ganz guter Zusammenschnitt, sage ich mal, als Schnittstelle zwischen Planung und Angebotserstellung. Ja, und so ist das Ganze eigentlich gewachsen. Ja.
Und was deckst du dann, also was macht Fermatech noch?
Genau, vielleicht fangen wir erstmal damit auch an. Die Fermatech ist 2019 gegründet worden. Aus dem, ich hätte schon fast gesagt, aus der Not heraus, dass wir selbst kein Abrechnungsbüro mehr bekommen haben, weil eine Überlastung stattgefunden hat in dem Zeitraum. Wir aber ein, zwei Großprojekte hatten, wo wir gesagt haben, wir müssen definitiv einen Dienstleister mit hinzuziehen und haben uns dann überlegt, was wir machen und haben dann gesagt, Digitalisierung im Baugewerbe ist allgemein ein Thema. Wir gründen daraus eine neue Firma, die ist dann halt auch aus der Firma Karger entstanden und das Hauptkerngeschäft war da so das Ziel zu sagen, wir machen Aufmaßabrechnung auch als Dienstleister für Dritte, also jetzt nicht reinweg als nur für den Firma Karger, sondern zu sagen, okay, wir gehen den Weg weiter und wollen die Dienstleistung in die grüne Branche auch als Dienstleistung halt wirklich anbieten. Ja. Grundsätzlich kann man vielleicht auch sagen, die Fermatech, die Namensgebung, die sagt eigentlich auch schon einiges über uns aus. Fermatech ist die Abkürzung aus VER, also Vermessung, MA für Massenermittlung, mittlerweile auch Maschinensteuerung, wenn man sehen, wie man möchte, und Technik. Also das Tech hinten für Technik. So ist, sage ich mal, die Zusammensetzung der Namengebung und das sagt eigentlich auch so das Kerngeschäft aus.
Das heißt, wurde gegründet aus der Not sozusagen, dass man sagt, okay, wir finden gerade keinen oder die Überlastung ist einfach am Markt da gewesen und da wollen wir uns jetzt selber helfen und das war dann 2019.
Das war, sage ich mal, so eigentlich so der Startschuss, wo wir Ende 2019 gesagt haben, ja, wir gründen jetzt selbst. Mein Traum war es eigentlich auch schon seit Beginn an, so in Form von Ingenieurbüro, Dienstleistung, Digitalisierung, auch das Thema eigentlich schon auch weiterzuführen im Unternehmen oder zu etablieren, sagen wir es mal so, weil ich da einfach auch da schon gesehen habe, da führt einfach auch der Weg hin. Das war wie gesagt 2014, wir sind ja jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre verstrichen, genau, und das ist so der Anstoß gewesen, um die Gründung zu machen.
Ja. Ist das ein genereller Trend denn? Also, dass viele Firmen das mittlerweile machen? Also ausgliedern, aussourcen?
Also, ich habe schon diverse andere Firmen auch kennengelernt, die, sag ich mal, auch mehr oder weniger den gleichen Werdegang haben. Ja, also im Endeffekt kommt keiner dran vorbei, sag ich mal, zu sagen, Digitalisierung geht uns nichts an, sag ich mal so.
Ja. Die Thematik ist ja auch, wie ging es dann weiter? Also das heißt, habt es gegründet und dann erstmal eure Projekte abgewickelt, die ihr dann hattet?
Genau, also im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass wir von Beginn an natürlich auch erst einmal primär den Mutterkonzern, sage ich jetzt einfach mal, betreut haben, aber auch dann durch befreundete Unternehmen innerhalb des eigenen Netzwerks, sage ich mal, ja, auch immer weiter auf den Markt gekommen sind. Das ist halt auch Mund-zu-Mund-Propaganda, und, kann man so sagen.
Und die Dienstleistung war erstmal primär das Aufmaß und hat sich dann weiterentwickelt.
Genau, also im Endeffekt kann man schon sagen, wenn man auch so sagt, wir haben die Dienstleistung, einmal natürlich Kerngeschäft ist Aufmaßabrechnung, das heißt digitales Aufmaß vor Ort, weiterarbeiten eben Green Expert. Und dann bis hinterher, sage ich mal, auch die Schnittstelle der Abrechnung mit Abrechnungsplänen und so weiter als Kerndienstleistung. Darüber hinaus machen wir auch halt Erdmassenberechnungen, was natürlich dann auch erstens für die Abrechnung gilt, aber auch, sage ich mal, im Vorfeld vielleicht auch für eine Kostenschätzung Thema ist. Bestandsdokumentation, gerade auch im Anfang, wenn Architekten zum Beispiel erstmal den Startschuss brauchen, um Planung auch vernünftig irgendwo drauf aufzusetzen. Und natürlich die Maschinensteuerung ist auch sehr aktuelles Thema, was natürlich auch dahin zielt, mit den Grundlagen etwas zu erarbeiten. Also Daten weiterzuentwickeln, Daten vom Architekten einzubinden, dass man auch irgendwo dann eine Sprache spricht und das dann auch in eine Richtung dann auch geht.
Ihr arbeitet dann ja schon echt total partnerschaftlich dann zusammen mit den Firmen. Ne?
Genau, so sehen wir das eigentlich auch. Also es ist schon recht wichtig, überhaupt diese partnerschaftlichen Verhältnisse zu führen, Netzwerk zu bilden, weil im Großen und Ganzen oder muss das Ziel ja auch sein, dass alle an einem Strang ziehen und dass man auch gemeinsam ein Projekt erfolgreich abwickelt. Also es ist egal, ob es jetzt, sage ich mal, der Galabauer ist, der Architekt ist, und auch der Bauherr, jeder muss seinen Input geben und darauf hinaus führt natürlich dann auch ein zielorientiertes Ergebnis. Und da müssen ja auch alle den Weg dann finden.
Wie funktioniert das mit diesem Kostenvoranschlag? Ich stelle mir gerade vor, ich möchte irgendwie vorher, bevor ich mit dem Bauvorhaben anfange, quasi von euch ein Aufmaß haben und nachher, also wer will so von euch betreut werden.
Genau.
Was gibt es denn da so für Konzepte oder Möglichkeiten?
Also es ist so, dass wir, sag ich mal, im Vorfeld einmal eine Bestandsdokumentation fahren können, dass wir zum Beispiel auch wissen, okay, wir haben jetzt so viel befestigte Bestandsbefestigungen, welche Oberflächen haben wir, also einen wirklichen Bestandsplan mit Höheninformationen auch zum Thema Oberflächenentwässerung darzustellen, dass man einfach einen Ist-Bestand hat, wenn es den natürlich nicht gibt, in den meisten Fällen gibt es den einfach auch nicht. Dass man einfach eine Bestandsdokumentation hat, auf die man aufbaut. Also damit man hinterher vernünftig ein Angebot erstellen kann, auf dessen Grundlage. Wir selbst arbeiten nicht das Angebot, sondern es ist Bestandteil der Dienstleistung, diese Grundlagenermittlung, um es in den Architektenworten mal zu fassen, darzustellen. Das heißt, Mengenermittlung zum Thema Abbruch, Mengenermittlung zum Thema Erdmassenberechnung.
Wird das dann nach Aufwand oder sind es Pauschalen oder wie läuft das?
Das ist unterschiedlich. Also wenn wir den Aufwand gut abschätzen können, arbeiten wir eigentlich pauschal.
Okay.
Weil, sage ich mal, dann für beide Beteiligten bekannt ist, wo die Reise hingeht. Geht es darüber hinaus natürlich bei mehr Aufwendungen, die im Vorfeld nicht definiert sind, dann machen wir das im Aufwand dazu oder auch hinterher bei einer Baubetreuung, wo man es einfach nicht einschätzen kann, arbeiten wir im Aufwand.
Ja. Wisst ihr so ungefähr, wie viel Zeit man spart dadurch?
Das ist eine interessante Frage. Eine Zeitersparnis dadurch kann ich so nicht direkt einschätzen, weil ich die Seite des Architekten an der Stelle nicht kenne, wie lange er braucht, sag ich mal, Grundlagen zu ermitteln. Unser Vorteil ist dadurch, dass wir aus der grünen Branche kommen, wissen wir natürlich auch, worauf es ankommt, gerade in der Grundlage, auch die ganzen Materialien zu kennen. Das ist, sage ich mal, bei Vermessungsbüros, die, sage ich mal, den herkömmlichen Weg, öffentlich bestellte Vermesser und so weiter, nicht vielleicht ganz unbedingt so das Kerngeschäft und die können vielleicht die ein oder andere Angabe nicht so sauber tätigen, wie wir sie also wissen, sage ich mal auch. Genau.
Was setzt ihr da für Technik ein, um das dann aufzumessen? Also gerade so ein Bestand ist ja dann auch, glaube ich, schon sehr aufwendig, es einfach mal aufzumessen.
Genau. Also es geht eigentlich schon darum, dass man sagt, wir schätzen das erst einmal auch vorher ein. Haben wir zum Beispiel einen dichten Baumbestand,
so wie hier,
ja. Genau, sehr schön ist, gerade auch im Sommer ist es halt ein bisschen schattierter. Da können wir zum Beispiel auch mit einer Drohne jetzt nicht wirklich viel anfangen, weil dann können wir gucken, wie hoch sind die Bäume und wie dicht sind die Blätter. Aber ansonsten muss man das schon klar gucken, welche Aufmaßmethode man nimmt. Also wir haben die Möglichkeit, in freien Flächen, wie ich gerade schon angewähnt, oder auch gesagt, mit der Drohne halt eine Luftbildauswertung zu bekommen. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Rover-Stab über den GPS-Empfang Sachen darzustellen. Das sind aber auch alles mögliche Sachen, wo wir natürlich dann auch einen freien Empfang brauchen. Haben aber auch noch die Lösung mit einer Einmann-Robotikstation, wo wir dann uns dementsprechend über die Einbindung dann auch in Terra bewegen können, wo es halt mit dem GPS-Empfang nicht ganz so sauber ist. Und natürlich auch Hybrid, sodass wir, das bedeutet einmal entweder mit GPS oder dann halt mit der Tachymeter gesteuerten Aufmaßtechnik, sodass man halt überall auch wirklich dann Daten bekommt, wo man sie dann braucht. Ja.
Wie sieht es mit Laserscanner aus?
Laserscanner ist auch noch so ein Thema für sich. Ist relativ viel Datenverarbeitung an der Stelle. auch da geht es halt natürlich darum, wie viel Informationen brauche ich wirklich. Ne? Also so ein, wenn man es mal so sinnbildlich sich vorstellt, mit dem Roverstab gehe ich jede einzelne Fläche, jede einzelne Strecke gezielt an und weiß dann hinterher, oder habe dann, sage ich mal, die Daten auch fertig, dass ich dann im CAD mit weiterarbeiten kann. Arbeite ich mit Laserscannern und arbeite ich mit dem Drohnenaufmaß oder sonstigen fotogrammetrischen Erfassungsgeräten, habe ich halt das Problem, dass ich dann auch eine erhöhte Nachbearbeitung habe und unter Umständen passt das nicht zu dem, was ich an Informationen brauche. Ja. Also da muss man immer abwägen, welche Methode nutze ich. Und ich denke mal, das Sauberste ist immer, eine Mischung zu machen. Da habe ich viel Freifläche und brauche nur die 2D-Daten hauptsächlich. Lohnt sich immer eine Überfliegung, weil ich dann alles abgreifen kann, was ich nur brauche. Und ich dann abzeichne aus dem referenzierten Luftbild, brauche ich nochmal ein paar Höhenangaben. Geht es dann wieder darum, welche Genauigkeit habe ich da? Weil mit der Drohne mache ich eine Luftbildauswertung und die Luftbildauswertung wiederum hat halt nicht genau die präzisen Höhenangaben, wie sie zum Beispiel mit einem Tachymeter zu erzielen sind. Ne? Da muss man halt, wie gesagt, immer schauen, welche Methode nutze ich. Wichtig ist aber an unserer Stelle, dass wir da auf alles so weit zugreifen können, um dann auch dementsprechend das Ziel zu in den Augen zu bekommen.
Jetzt sind wir schon sehr in diese Fachbegriffe. Ich weiß nicht, ob jedem dieser Geräte was sagen. Also Roverstab, Totalstation, wir wissen das natürlich, aber vielleicht kurz den Unterschied mal noch erläutern.
Genau. Roverstab ist eigentlich die Variante mit dem GPS, so wie auch von euch jetzt zukünftig vertrieben, so wie ich das mitgekriegt habe. Dann, sage ich mal, der Tachymeter ist halt eine elektrooptische Messung, das heißt über eine Laseranbindung mit einem Prisma, also quasi so, dass man durch Winkel und durch eine Winkelberechnung, Winkel- und Entfernungsberechnung dann zum Ziel kommt. Mhm. Ja, also ich denke mal, alles Weitere ist schon ein bisschen spezieller. Ja. Ich denke mal, das reicht an der Stelle.
Okay. Ansonsten kann man es ja auch mal bei Google schlau lesen.
Ich wollte gerade sagen, genau. Oder uns einfach fragen.
Genau.
Und Drohnen und Laserscanners, dann kommen wir dann zur Punktwolke.
Genau, also mit Punktwolken, die Punktwolke ist, sage ich mal, das Ergebnis aus den Überfliegungen oder aus dem Laserscan. Wie gesagt, da hat man natürlich dann muss man auch nochmal unterscheiden, weil, sage ich mal, Laserscan ist wirklich eine Lasermessung. Da misst quasi der Laser zur Entfernung der Reflexion, sage ich mal, zu dem jeweiligen Gegenstand die Punkte. Und bei der Drohnenüberfliegung, so wie wir es machen, ist es eine fotogrammetrische Geschichte. Da wird quasi jeder Pixel des Bildes ausgewertet und bekommt einen Höhenbezug. So entstehen dann bei beiden Methoden, Punktwolken, die dann weiter zu verwenden sind.
Genau. Also ist dann wahrscheinlich auch eine andere Drohne. Wir hatten ja mal den Martin Staffler bei uns im Podcast zu Gast. Mhm. Der hat ja dieses Buch Gärten von oben rausgebracht. Mhm. Genau. Der macht ja nur an Anführungszeichen die Fotos.
Ja.
Bei euch ist dann so, dass ihr das ist ja auch ein Foto, was ihr macht, aber dann über eine spezielle Software, das umgerechnet wird.
Genau. Nur die Fotos ist gut. Tobi ist ja Hobbyfotograf nebenbei.
Ja.
Muss ja betonen nochmal.
Sorry. Ja, das ist eine Aneinanderkettung von Fotos. Die werden, sag ich mal, im Programm zusammengestellt, dass es hinter ein Orthofoto ergibt. Und dieses Orthofoto muss man dazu sagen, ist halt ein genau in der Lage definiertes Format, das in dem aufgemessenen Lageformat dargestellt wird. Ja.
Man braucht dann wahrscheinlich eine spezielle Drohne auch dafür, oder? Kann ich einfach so eine DJI oder irgendwas holen und damit loslegen, oder?
Grundsätzlich geht das auch, ja. Hm. Man muss nur dabei beachten, dass man halt, welche Genauigkeiten man hinterher raus haben will.
Genau. Hm.
Wir selbst nutzen eine sogenannte RTK-Drohne. RTK ist der Begriff dafür, dass das nochmal wieder eine Art Kontrolle über einen Dienst, sag ich mal, eingesteuert wird, so ähnlich wie es, sag ich mal, auch bei den Maschinensteuerungen üblich ist. Das ist einfach nur nochmal eine Korrektur zu dem GPS-Netz.
Also wie so ein SAPOS-Dienst.
Genau, SAPOS-Dienst, ja. Das ist auch genau der SAPOS-Dienst, der auch darüber benutzt wird, ja.
Denkst du, dass diese Punktwolke bei uns im Privatgarten auch mal wichtiger wird? Weil gerade wir sehen jetzt auch, dass das Planen in der Punktwolke so wahrscheinlich so die Zukunft ist. So, ich hatte dir das nicht erzählt, aber ich hatte früher immer den Wunsch, wenn ich Beispielgärten habe, ne? Ich möchte einem Kunden irgendwie einen Garten zeigen von meinem anderen Kunden, möchte aber jetzt nicht in den Garten rumlaufen. Mhm. Wie cool wäre das, wenn ich dem die VR-Brille auf den Kopf setze und sage, hier, schau dir den Garten mal an. Mhm. Eine Punktwolke geht's ja. einigermaßen. Genau. Das ist natürlich eine riesige Datenmenge, wie du gerade sagtest. Aber was denkst du, wie wichtig wird das auch im Privatgarten werden beim Planen?
Also wir nutzen es auch recht oft für das, wie gerade eingangs schon erzählte, Grundlagenermittlung, dass wir hauptsächlich die Überfliegungsdaten in Form von Luftbildern nutzen, weil alles andere, wie gesagt, auch schon zu viel Datenmengen sind. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Schnittstellen, wo man dann sagen kann, mit einer Überfliegung oder mit der dementsprechenden Erfassung kann man weiterarbeiten. Wir benutzen das, sage ich mal so, dahingehend, um auch den Bestand wieder darzustellen. Aber das wäre dann ja auch an der Stelle wieder Plan im Bestand. Mhm. Und da hat man natürlich dann die bestmöglichste Ausgangssituation, dass man sagt, wir haben eine Ist-Bestandswolke und können die Differenz dann in Form von Planung dann darstellen. Ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand. Also ist immer so die Frage, wofür braucht man das, dass man dahinter dann auch einen Kosten-Nutzen-Faktor dann hat. Ne?
Wie sieht das denn beim Aufmaß jetzt mit der Drohne aus? Weil ich habe jetzt mal wegen der Fläche, da habe ich einen gewissen Aufwuchs, Wiese oder sowas. Wenn ich das jetzt aufmesse, dann habe ich ja wahrscheinlich nicht den Bodenpunkt,
nein,
sondern wahrscheinlich dann den obersten Grashalm und den nächsten Grashalm. Wie gehe ich dann damit vor?
Genau, das ist auch so eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wie genau müssen die Daten hinterher sein? Machen wir eine Großflächenüberfliegung, wo, sag ich mal, ein erhöhter Aufwuchs ist, dann kann man das hinterher schon mal so grob auch mal runterrechnen, weil da sind wir wirklich dann auch recht ungenau. Da wäre die Lasermethode, wie das zum Beispiel von der Landesvermessung angewendet wird mit den Überfliegungen, schon ein bisschen genauer, weil die dann zum Beispiel auch bei großen Baumbeständen und so weiter dann runtermessen. Bis auf den Grund. Es gibt immer mal ein paar Laserstrahlen, die den Grund dann auch an der Stelle treffen. Mhm. Da muss man immer bewusst sein. Also am sinnvollsten, wenn man auch gerade eine Maßnahme, wo es wirklich drauf ankommt, beginnt, sollte die dann auch überflogen werden nach Mulchen. Also man misst, wie auch schon gerade gesagt, immer die obersten Punkte, da wo quasi die Pixel genommen werden. Und wenn da erhöhter Grasbewuchs drauf ist, dann ist das nicht unbedingt ideal.
Und wie sieht das generell aus? Darfst du überall dann hochgehen oder du hast einen Führerschein gemacht?
Genau, dafür? Also grundsätzlich ist es so, dass man, um mit der Drohne fliegen zu dürfen, komplett in der EU, dementsprechende Lizenzen braucht. Die sind über dem Luftfahrtbundesamt zu machen, das ist A1 und A3. Das ist die man, sag ich mal, auch so frei zugänglich machen kann. Damit darf man eigentlich weitestgehend auch alles befliegen. Dann gibt es noch den A2-Führerschein, der ist ein bisschen spezieller. Alles zielt eigentlich auf die Risikobewertung eigentlich da an der Stelle ein. Also habe ich jetzt zum Beispiel eine Freifläche, dann habe ich die Möglichkeit, bis 120 Meter Höhe überall eigentlich so weit zu befliegen, muss aber dabei beachten, Abstände einzuhalten. Die sind dann zum Beispiel zu Straßen, also komplette Infrastruktur, die sind dann auch zu Naturschutzgebieten, also auch da gilt dann eine Grenze, wo natürlich auch relativ wichtig ist Luftraum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nähe von Düsseldorf in der Einflugschneise fliege, da muss man da doch ein bisschen mehr beachten. Da gibt es halt dementsprechend halt auch Apps, wo man das nachgucken kann. Das führt jetzt zu weit, das weiter auszuführen. Aber das sind halt auf jeden Fall Grundlagen, die da zu beachten sind. Gegebenenfalls ist auch es ist auch möglich, sag ich mal, in diesen Einflugschneisen von Flughäfen zu fliegen. Da ist auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass wir dann beim Tower angerufen haben, das angemeldet haben. Das ist halt mit Vorplanung. Da sind gute 2 Wochen Bearbeitungszeit brauchen die.
Wow.
Dann hoffe ich mal auch an dem Tag, dass das Wetter passt. Ansonsten wird es verschoben und neu beantragt. Also wie gesagt, das ist immer mal nicht mal eben, man überfliegt und hat's. Ja. Das ist halt ein bisschen mehr. Also deswegen muss man immer genau gucken, wofür brauche ich das wirklich an dieser Stelle, und es ist nicht immer sinnig,
sag ich mal. Wie viel Regen kann die ETK-Drohne haben?
Eigentlich relativ viel, aber ist die Frage, ob man das möchte. Also ich bin ja eigentlich schon ein schön Wettervermesser, muss ich dazu sagen. Wenn das Wetter, es muss jetzt nicht unbedingt regnen, aber ein bisschen Regen wird die wohl abkönnen. Oder kann die auch abkönnen.
Und wie ist das mit dem Ordnungsamt? Ich könnte mich noch erinnern, ich habe damals auch so ein bisschen mit den kleinen Drohnen so Fotos gemacht von Gärten und so. Und damals war das immer das Thema Ordnungsamt Bescheid sagen, dass man das ankündigt, dass man da fliegt. Wenn Leute fragen, dann wissen die auch, wenn die dann da anrufen.
Also grundsätzlich sind das dann diese kompletten offenen Lizenzen von A1 bis A3, wie ich gerade schon gesagt hatte.
Der hat diese Ausnahmeregelung, oder wie darf das sein?
Genau, das hat man, sag ich, also es ist schon so, dass man da gezielt auch gucken muss, dass die... Wo man wirklich fliegt. Also zum Beispiel über Menschenansammlung darf man grundsätzlich nicht fliegen.
Ja.
Man muss auch gucken, dass man über dem Grundstück bleibt, wo man, sag ich mal, auch den Auftrag zu hat. Da braucht man eigentlich auch ja, nicht unbedingt vielleicht schriftlich, aber zumindest die Einwilligung von dem Eigentümer, dass man das darf. Es geht halt auch wieder um das Thema Datenschutz. Also sobald ich da eine Kamera dran habe, nehme ich den Nachbarn auf, habe ich ja eigentlich schon ein Problem. Da muss man auch dann so ein bisschen schon mal schauen, dass man jetzt da nicht zu hoch über dem Grundstück fliegt und nicht dann die ganze Siedlung mit drauf hat. Ansonsten braucht man dann Generalfreigaben, die man dann bekommen kann über das Amtsgericht. Aber das sind alles auch wirklich spezielle Themen. Also da muss man auch an der Stelle genau gucken, was man da macht. Bestes Beispiel ist eigentlich auch, wie gesagt, das mit den Überfliegungen in den Bereichen von Flughäfen und so weiter. Wenn da so ein großer Jumbojet umgeleitet werden muss, dann war es das mit dem Unternehmen. Und das wird so viel kosten, dann kann man, glaube ich, auch lieber dicht machen. Das muss einem immer bewusst sein an der Stelle.
Ja. Ich möchte mal zurück auf das generelle Thema Aufmaß kommen tatsächlich.
Ja.
Wir haben immer wieder mal auch die Rückmeldung, ja, ist es prüfbar, ist es nicht prüfbar, was ist prüfbar, wer ist der Prüfer, was für, ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema, was für, ja, wie sieht dein Alltag da aus oder mit welchen Themen hast du da zu kämpfen?
Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Gerade in der Aufmaßabrechnung geht es auch viel darum, es muss prüfbar sein. Und dieses Thema, es muss prüfbar sein, ist dann doch relativ schwammig formuliert, weil derjenige, der einem dann gegenüber sitzt, sei es das Prüfungsamt bei einer Stadt, sei es der Architekt, der dann die Rechnung freigibt, sag ich mal, für den Auftraggeber, der muss wiederum auch damit umgehen können mit den Daten. Und genau an dem Punkt ist man meistens immer da, wo es dann auch schneller ein bisschen hakelt zwischen den beiden Parteien, also zwischen uns und dem Architekten an der Stelle. Mhm. Wichtig ist dabei halt auch gegebenenfalls im Vorfeld mit dem klar zu sprechen, einmal, was könnt ihr bewerkstelligen, welchen Informationsfluss könnt ihr annehmen, könnt ihr mit CAD-Dateien umgehen, braucht ihr alles in gedruckter Form, sodass ihr dann auch wirklich überall einen Haken dran machen könnt, oder wie kommen wir mit euch am besten klar? Gerade auch speziell es geht ja auch um die Dokumentation der Teilflächen. Also wenn wir jetzt aufgemessen haben, gehen wir jetzt mal davon aus, wir messen jetzt eine Parkplatzfläche auf, die hat eine dementsprechende Geometrie, außenrum geschlossene Polylinie. Diese Flächen werden dann, sage ich mal, ja eine LV-Position zugewiesen. Und da gibt es halt verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann. Da gibt es ja einmal dann die Regelgeometrien, Dreiecke, Trapeze, wie jedem bewusst. Und auch schon in den Schulen gelernt. Und dann gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, nach Gauss-Elling zu dokumentieren. Und gerade da ist eigentlich so der Punkt, wo, sag ich mal, ich hätte jetzt schon fast 80-90% der Architekten da zum Teil auch nicht mit klarkommen, weil es einfach nicht bei denen so weit angekommen ist. Also die kennen, klar, die ganzen Standardformeln kennen die, aber halt diese Gauss-Elling-Geschichte nicht. Das ist halt in dem Fall eine Berechnungsgrundlage aufgrund von Koordinaten. Und dadurch, dass wir es halt 1:1 in der Örtlichkeit aufmessen, 1:1 auch im CAD darstellen und exakt diese Fläche auch in die Abrechnung reinbekommen, haben wir da ja eigentlich alles erschlagen, was auch hinterher zu prüfen wäre. Mhm. Weil wir messen komplett auch im Lagesystem genau ein. Wie vielen wahrscheinlich bekannt, gibt es da auch verschiedene. Es gibt einmal Gauss-Krüger und UTM. UTM wird eigentlich am meisten verwendet. Und genau so werden die Daten aufgemessen, auch 1:1 im CAD dargestellt und sind theoretisch von dem Prüfer mit einem dementsprechenden Vermessungsgerät sogar in der Örtlichkeit wieder abzustecken und anzuzeigen, dass genau auch da dieser Punkt ist, der im Plan dargestellt ist. Also eigentlich sind die Grundlagen dahingelegt.
Also alles logisch zu prüfen und nicht rechnerisch.
Genau, logisch zu prüfen und nicht rechnerisch, weil rechnen tut man in Excel ja auch nicht mit einem Taschenrechner, sage ich immer. Da fehlt es an vielen Stellen noch, dass da diese alte klassische Blattmethode, ich brauche ein Aufmaßblatt mit am besten noch der Formel direkt aufgeschrieben, mit dem Ergebnis, was Sie zum Abhaken brauchen. Da ist, sage ich mal, so der Knackpunkt, wo wir viel Diskussionsarbeit auch immer haben.
Was ist denn jetzt genau der Vorteil für die Methode nach Gauss-Elling jetzt für euch?
Gauss-Elling hat den charmanten Vorteil, dass wir diese Regelgeometrien zum Beispiel auch im Layout hinterher nicht verschieben müssen. Das heißt, wir brauchen die ganze Dokumentation bis aufs Textfeld eigentlich gar nicht mehr anpassen. Das heißt, wir haben ganz klar definierte Messpunkte und aus diesen geschlossenen Linien, die aus diesen Messpunkten erfolgen, ergibt sich eine Fläche, die für jeden auch im CAD anzuklicken und dementsprechend zu überprüfen ist. Und das Ergebnis daraus ist Bestandteil der Teilfläche für die Abrechnung. Bei einer Regelgeometrie ist es halt so, dass halt diese gesamte Fläche ja nochmal unterteilt wird in Teilflächen. Mhm. Und diese Teilflächen, die sind, sag ich mal, die Gesamtfläche ist aufgeteilt in Teilflächen und die Genauigkeit, die daraus spielt, ist halt auch so ein bisschen immer abweichend von der tatsächlich aufgemessenen Fläche. Und das kommt zu dem einen. Und zum anderen ist es auch so, dass die Darstellung hinter im gedruckten Medium, also sprich in einem A1, A2, A0 Plan gegebenenfalls und dann natürlich auch nochmal dementsprechende Mengen, weil man kann ja nicht alles auf einem Plan meistens darstellen für eine Abrechnung, doch sehr zeitaufwendig ist. Mhm. Also wir müssen die Dreiecke so legen, dass die Beschriftung der Teilflächen sauber dargestellt wird, damit das dann auch 1:1 zur Massenliste passt.
Ja. Wenn ich euch jetzt beauftrage und ihr macht die Abrechnung für mich und der Architekt oder der Prüfer stellt sich quer, kümmert ihr euch dann darum oder wie muss ich mir das vorstellen?
Kam Gott sei Dank bislang noch nicht ganz so oft vor, weil das Charmante dabei ist, sag ich mal, dadurch, dass wir ein externes Büro sind und nicht direkt die ausführende Firma die Rechnung direkt aufstellt, wird das vielleicht gar nicht mal so oft angezweifelt.
Ah, okay.
Also bis jetzt habe ich da noch keine Rückläufer. Wobei wir jetzt gerade auch erst am Umstellen sind, wieder komplett auf Gauss Elling. Das versuchen wir jetzt einfach auf dem Markt durchzudrücken. Da bin ich noch gespannt. Da sind jetzt noch so ein paar Rechnungen raus, wo wir es jetzt erst einmal einfach stumpf gemacht haben, weil wir der Meinung sind, das ist Stand der Technik, ihr müsst das machen. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir nochmal eine Nachdokumentation machen in den Regelgeometrien. Da stellen wir uns auch so ein bisschen drauf ein. Aber bislang gab es da eigentlich keine Rückläufer. Also wie gesagt, das war halt eine bekannte Methode mit Dreiecken und dann mit Trapezflächen und so weiter, was sie einfach auch kennen. Also da konnten die einfach abhaken und da gab es halt keine Probleme. Aber wir sind da, wie gesagt, noch ein bisschen gespannt, den neuen Weg da einzuschlagen.
Aber es zeigt ja schon, dass ein gewisses Vertrauen auch darin ist, gerade in dem, wie ihr rüberkommt, wie ihr das macht.
Genau.
Na, aber dem gegenüber steht ja dann quasi mangelnde Kenntnis, mangelndes Wissen.
Auf jeden Fall, ja.
Frage ist ja, ob man diese Ursache bekämpfen könnte, indem man guckt, dass man diese Prüfer, also einmal durch so eine Sogwirkung, klar, dass man das quasi wie so ein Zwang, nicht, aber ihr setzt denen das ja quasi vor und sagt denen ja, hier, ey, kümmert euch mal darum, so, das ist jetzt Stand der Technik, und damit ihr den Anschluss auch nicht verliert, so. Aber andersrum wäre vielleicht super, wenn die selber diese Haltung entwickeln, ich möchte das lernen, ich kann das vielleicht noch nicht, oder ich habe das mal gelernt und möchte es jetzt wieder anwenden. Mhm. Gibt es da dann, ich kenne mich da jetzt gar nicht mit aus, aber gibt es da irgendwie so Plattformen oder gibt es da irgendwie sowas, wo man sagt, oder macht ihr das vielleicht sogar, dass ihr denen beibringt, hey, das nach Gauss Elling, da braucht ihr die Technik?
Ja, also im Endeffekt ist es so, Landschaftsbaubetriebe, die auch ein bisschen größer sind, die haben eigentlich auch meistens selbst CAD-Arbeitsplätze mit dabei.
Ja.
Denen ist es bewusst, sag ich mal, wo da die Grundlage entsteht. Bei den Architekten ist es halt manchmal auch so die Sache, die haben auch das CAD eigentlich auch als Tagesgeschäft. Nur die sind halt alle gedanklich noch nicht so weit, weil es ist einfach, verstehe ich auch nicht ganz genau, vielleicht wäre das auch mal ein Ansatz, genau dieses Thema mit einem Architektenkunden von Ihnen einfach mal zu, oder von euch zu beleuchten, wie die das Ganze so sehen. Aber im Endeffekt gibt es natürlich FLL-Ausschüsse, wo ihr auch, glaube ich, mit drin beteiligt seid. Dann gibt es hier eigentlich auch jede Menge Plattform, sei es das Gap-Austausch-Format, woraus dann auch REB-Konformitäten definiert werden. Es ist ja, sage ich mal, nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist ja eigentlich komplett auch bekannt, diese Art der Dokumentation. Und da ist auf jeden Fall dann der Ansatz zu bringen, auch gezielt das einfach auch anzuwenden, weil wenn es keiner anwendet, dann etabliert sich sowas einfach auch nicht.
Aber welchen Vorteil hat der Planer ja auch? Also
der hatte zum Beispiel hinterher auch in der Prüfung ganz klar den Vorteil, dass er die Flächen einzeln anklicken kann und abhaken kann. Effizient. Der muss jetzt, sage ich mal, nicht jede einzelne Teilfläche nochmal auf rechnerische Korrektheit kontrollieren, weil es schlichtweg einfach vorgegeben ist durch das Muster der EEB-Abrechnung in der Massenliste zum Beispiel.
Also die Maschine eliminiert quasi die Fehler, die bei Menschen auftreten können.
Genau, ansonsten wird ja, sag ich mal, schon bei der Dokumentation einen Fehler rauswerfen und wir könnten die Menge dementsprechend gar nicht darstellen. Also im Endeffekt ist das ja schon beim Aufmaß klar. Was natürlich auch interessant und auch immer wichtiger wird, dass man dann auch den Auftraggeber bzw. dann den Architekten dann auch beim Aufmaß mit dabei nimmt, weil dann sieht er auch vor Ort, dass man nicht fuscht. Also das ist stellen die ja auch dann immer in Frage.
Ja, klar.
Ne, dass man da sagt, okay, ja, das ist nicht richtig, was ihr aufgemessen habt. Ne? Das ist dann immer dann schwierig. Aber dann kann man halt, wie gesagt, vor Ort das nochmal anzeigen, hier passt. Oder Prüfkanten darstellen in den Plänen. Ne? Aber wie gesagt, Ziel sollte es eigentlich sein, überhaupt von den Printmedien mal wegzukommen. Weil wir arbeiten von Anfang an digital. Wir bringen das ja nur auf einen gelayouteten Plan, damit der einen Haken dran machen kann. Ne?
Und ihr macht das, weil es effizienter ist? Oder was, auch aus einem anderen Hintergrund?
Also dass wir auf dem Plan das darstellen überhaupt?
Nee, oder? Warum ihr das so gerne digital macht? Überhaupt? Was schneller geht, weil es einfacher
ist? Ja, weil es einfach auch ressourcenschonender ist. Ne? Erst einmal haben wir weniger Arbeitszeit, weil die ganzen Flächen, die, sag ich mal, in die Abrechnung mit, oder Flächenstrecken und auch Volumina, die in die Strecke, in die Massenliste mit reingezogen werden, klar definiert sind, auch in der Lage und mit Beschriftungsfeld sowieso, auch im CAD nach dem Öffnen klar anzusteuern sind und nachzuvollziehen sind. Und zum anderen entfällt natürlich auch diese ganze Layout-Arbeit. Ne?
Wie sieht das bei Erdmassen dann aus? Also Dokumentation von Erdmassen, wie macht ihr das?
Ja, Erdmassen sind ja nochmal Prisma-Methoden, wo man sich genau mit beschäftigt. Also was wir dann, sag ich mal, das Urgelände haben, das jetzige Gelände, vielleicht noch unter Abzug von Aufbauten, sprich Regelaufbauten, Pflaster, Splittbettung, Schotter, dass man dann daraus die Differenzkörperberechnung, die wären dann für die Erdmassen. Oder halt Abtrag über Fläche oder bei Gräben über der Strecke, mal Breite, mal Tiefe in Mittel, dass man das dann im Ansatz bringt für die Abrechnung.
Aber gibt ihr dann die Prismenliste mit raus als Dokumentation?
Wenn wir richtige große Erdmassenberechnung haben, nehmen wir einfach die Prismenliste mit raus. Ja.
Okay,
aber da steht ein Endergebnis drauf. Okay. Wenn einer Spaß hat, kann das gerne nachberechnen. Aber auch da sind wir wieder da bei dem Thema, ich rechne auch im Excel nicht mit einem Taschenrechner. Ja. Ne, das ist einfach klar definiert, es ist gegeben. Man kann sich das vielleicht dann im CAD auch nochmal angucken, ob die Vermaschung der Dreiecke sauber ist. Man kann auch meinetwegen nochmal Prüfhöhen reinmachen, Urgelände, Endaufmaßhöhe, die Differenz daraus, die muss ja dann, sag ich mal, auch irgendwo nachvollziehbar und richtig sein.
Und Profilgruppen eher weniger dann? Oder?
Profilgruppen sind eh immer ungenau. Klar, man kann auch Profilgruppen ausgeben, aber da sind wir auch gleich wieder bei dem Thema, ich kann auch eine Dokumentation nur nach Regelkörpern machen und nicht nach Gauss-Elling. Und ich sehe, sage ich mal, die Prismenmethode zusammen mit Gauss-Elling eigentlich so das, was man anzusetzen hat.
Am genauesten auch.
Was auch am genauesten ist für die Abrechnung in Kombination mit dem CAD-Plan. Das wäre auch so mein Wunsch für die Zukunft, dass das allgemein nur so in dem Dateiformat rausgegeben wird.
Ja. Könnt ihr das nochmal mit den Profilgruppen erklären? Ich weiß es jetzt mittlerweile.
Also Profilgruppen ist eigentlich, also wir haben ein Geländemodell, sprich wir haben ein Voraufmaß, also das Urgelände, wir haben das Endaufmaß, das ist, sage ich mal, das ausgebaute Endformat, zum Beispiel ein Loch in einem Berg. Und wenn man da ganz dadurch schneidet, dann ist das, sage ich mal, die Methode, um dann über die Flächen darzustellen, über die Fläche dieses Schnittes in Kombination mit der Strecke zwischen den Schnitten, daraus ergibt sich auch ein Volumen und das ist dann die Methode, die auch anzusetzen ist, die man auch händisch einfacher rechnen kann.
Das ist natürlich ein bisschen ungenauer, weil je nachdem, wo ich den Schnitt lege, habe ich vielleicht mehr Auf- oder Abtrag.
Mache ich den zum Beispiel automatisch, was am nächsten dran kommt. In dem Fall hätte ich, was weiß ich, für 5 Meter theoretisch 100 Schnitte, dann rechnet das auch wieder keiner nach. Also da muss man ganz klipp und klar sagen, am einfachsten ist es im Vorfeld mit dem Architekten zu sprechen und gegebenenfalls um ein gemeinsames Aufmaß zu machen, um auch wirklich dann sicherzustellen, dass der einem auch noch vertraut, weil Vertrauen ist eh maßgebend für den gesamten Bauprozess, ne? Bis hin zur Abrechnung.
Die Abrechnung ist ein Aufgabenbereich bei euch, das Aufmaß. Jetzt kam in den letzten Jahren dann wahrscheinlich auch vermehrt die Maschinensteuerung
dazu. Im Grunde und Ganzen ist das so, dass wir ein Kernaufgabengebiet von Aufmaßabrechnung, Bestandsermittlung für die Planung, Dokumentation, auch Luftbilddokumentation für den Baufortschritt, Digitalisierung, sprich auch die Pläne so aufzubereiten, dass sie in der Lage und Höhe genau sind, dass wir zum Beispiel auch für einen Polier mit einem Roberstab die Daten auf der Baustelle zur Verfügung sind, damit zum Beispiel Absteckung und das Schnurgerüst zum Beispiel entfällt. Auf dieser Basis beruht ja eigentlich auch die Maschinensteuerung, gerade in der Dreidimensionalität, dass dann auch da kein Schnurgerüst mehr vonnöten ist, um die Erdbewegung zu betreuen. Genau, und diese ganzen Arbeiten, die führen ja eigentlich, sag ich mal, dazu, dass der komplette der gesamte Bauprozess auch ins Digitale reinführt. Und es ist ja sowieso allgemein ja auch gewollt, kann man ja auch wirklich so sagen, dass man da von A bis Z digital mit den Arbeiten weiter fortführen kann. Dazu zählt natürlich dann auch in Zukunft BIM. Das hat ja auch schon stark mit dabei, dass man BIM integriert in Garten-, Landschaftsbau, Straßentiefbau und nicht nur, sag ich mal, in dem Hochbausegment. Und das spielt, sag ich mal, auch vielleicht dann auch mal eine große Rolle, dass diese Daten, die wir erfassen, kann man auch wirklich so sagen, eine Datenerfassung machen wir ja, da auch noch mit reinspielen. Ne?
Und Maschinensteuerung jetzt im Detail, wie läuft das? Also ihr macht das, ihr bekommt dann die Planung, also wie es aussehen soll und gibt dann die...
Gehen wir mal anhand von einem klassischen Beispiel der Baugrube zum Beispiel mal aus, machen ja auch relativ viel im Gartenlandschaftsbau, dass wir dann dahin gehen, dass wir eine Urgeländedokumentation machen, wie hoch, sag ich mal, wie ist die Topografie von dem zu bearbeitenden Gelände, dann kriegen wir eigentlich immer die Vermesserdaten vom öffentlich bestellten Vermesser, weil das Ganze für den Bauantrag ja sowieso in Lage mit Abstandsflächen dargestellt ist. So haben wir dann auch einen direkten Ortsbezug, dass das alles übereinander liegt, auch die Tatsächlichkeit mit den Plänen. Dann gibt es dann meistens die Statikerpläne und Baugruben-Aushubspläne von den Ingenieurbüros oder Planungsbüros, die dahinter stehen, die wiederum meistens eher auf Null-Ebene basieren. Das heißt, da ist ein A4-Blatt, wo dann irgendwelche Informationen drinstehen. Da muss man gucken, dass man das so genau wie möglich irgendwie in den Plan reinbekommt, um auch dann die Baggersteuerung auch an der Stelle, sage ich mal, auch anzusetzen. Dann werden die Daten komplett einmal digitalisiert. Mit viel Glück kriegen wir das halt auch im digitalen Austauschformat DWG, DXF. Wenn wir Pech haben, zeichnen wir es komplett selbst ein, weil wir es nur im Papierformat bekommen, also sprich einscannen, skalieren, zeichnen und nochmal gegenkontrollieren, um dann daraufgehend dann eine Höhenplanung zu übernehmen. Sprich, wir haben immer Angaben, Oberkante fertig, Fußboden, unter Berücksichtigung der jeweiligen Abzüge nach unten, also bis hin zur Sauberkeitsschicht. Das ist dann wiederum auch mit dem Bauunternehmen oder mit dem Landschaftsbauer zu definieren, welche Angaben braucht er in seinem Geländemodell. Oder halt bei Straßen, bei Kanalisation ist ja auch vieles möglich, wo man eine Maschinensteuerung wirklich auch gut einsetzen kann.
Ja. Du sagst gerade Bauunternehmen, verschiebt sich das Verhältnis mittlerweile, dass du nicht mehr für Gallabau so viel arbeitest, sondern auch für andere Branchen immer mehr?
Grundsätzlich ist es so, dass wir da eigentlich ein großes Spektrum haben. Der Start, klar, war im Gartenlandschaftsbau, was auch relativ naheliegend ist, ist der Straßen- und Tiefbau, weil, sag ich mal so, gerade auch in den Oberflächen arbeiten, befestigten Flächen, wo sowas alles auch zum Einsatz kommt, viel, sag ich mal, in der gleichen Sprache auch gesprochen wird. Was viel noch dazu gekommen ist, ist Industriebau. Die sind da eigentlich auch relativ stark, was auch gerade so das Thema BIM angeht. Das wird dann alles auch als Grundlage dazugelegt, dass man dann das Geländemodell vom Urgelände, dann halt die Aushubspläne, sogenannte Cut-and-Fill-Pläne, also Auf- und Abtragspläne, in die Massenermittlung im Vorfeld mit reingenommen werden. Und all diese Grundlagen, die spielen dann da eigentlich auch eine Rolle. Genau.
Wie sieht so dein Alltag aus? Also ich meine, ich war mit einem Kollegen, mit dem Götz Thomas, bei dir vor ein paar Wochen mal in der Firma besucht. Und wir waren echt beeindruckt, wie sehr du dich selbst in diese Themen einfach reingearbeitet hast. Also wie viel Zeit deiner Arbeit verwendest du damit, dich da weiterzubilden?
Zu viel. Nein, also es ist schon so, ich möchte gerne die Digitalisierung nutzen, um halt auch den Computer arbeiten zu lassen. Das ist eigentlich immer so meine Kernaussage, weil mir ist es, sage ich mal, wichtig, mit den Grundlagen, die wir in einem Aufmaß draußen vor Ort bekommen, auch möglichst ein gutes Ergebnis hinten raus zu bekommen. Und dementsprechend baut das alles aufeinander auf. Und ich möchte eigentlich, deswegen beschäftige ich mich auch viel mit diesen Prozessen, wie erarbeite ich das Ziel, gucken, dass ich die Softwaren, die einem zur Verfügung stehen, sprich zum Beispiel auch GreenExpert, wo ich da doch, glaube ich, recht stark mich mit auseinandergesetzt habe, bis hin zu anderen Programmen, die zum Beispiel auch für die Fotogrammetrie vonnöten sind, dass diese ganzen Schnittstellen halt auch passen. Also mir bringt das ja nichts, wenn ich jetzt nur draußen mit dem GPS-Stab ein paar Punkte gemessen habe, da habe ich ja nun längst nicht alle Informationen, die ich brauche. Was genauso ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Überfliegung habe mit der Drohne, da habe ich auch nicht immer alle Informationen. Da muss man dann auch, wie gesagt, gucken, erstmal, dass man gerade in der Grundlagenermittlung möglichst alle Informationen so komprimiert hinbekommt, dass sie auf den Punkt passen, dass es nicht zu viel und auch nicht zu wenig ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als man war gerade aufmessen und dann hat man die Hälfte vergessen und fährt wieder hin. Das heißt auch da Fotodokumentation, Kleinigkeiten wie breit ist die Palisade, auch einfach mal ein Foto mit dem Zollstock an der Palisade zu machen, ist auch digital, wenn man ein Foto macht. Aber ist trotzdem auch wichtig, dass diese Informationen hinterher passen. Zaunhöhen, alles, was man, sag ich mal, in der 2D-Ebene nicht sieht, auch Winkelteilhöhen, Geländeverläufe, wo sind Böschungsoberkanten, Böschungsunterkanten, sodass man da wirklich dann auch eine Dichte an Informationen hat, mit der man weiterarbeiten kann.
Das Tolle ist ja auch, wenn man wirklich, also bei vielen Sachen, wenn man die nochmal irgendwie nachgucken möchte, dann muss man ja wirklich nicht nochmal hinfahren. Also das ist, finde ich, eine komplette Welt, die sich ja da öffnet durch diese Dokumentation über Fotos. Ne?
Ja gut, zur Fotodokumentation kommt ja auch noch die Möglichkeit, wir arbeiten mit Pix4D, das ist die Fotogrammetrie-Software, die wir haben, da bietet der Hersteller zum Beispiel auch Smartphone-App an, das kann man auch gut nochmal mit einbinden. Das heißt, diese Scans, die werden dann zum Beispiel für Bereiche interessant, wo unter Balkon zum Beispiel Pflasterflächen sind, dass man Pflasterschnitt ermittelt, dass wir halt auch Gräben dokumentieren, wenn man mal eben auf der Baustelle ist. Und diese ganzen Grundlagen, sei es jetzt die Überfliegung mit der Drohne, das Aufmaß mit dem Smartphone und auch mit den GPS-Möglichkeiten, die wir haben, diese ganzen Daten zusammen, die bilden dann das große Ganze ab. Für Informationen, die dann noch fehlen, haben wir nochmal Fotos, so wir da wirklich eine hundertprozentige Grundlagenermittlung vor Ort haben. So, und dazu gibt es natürlich dann auch nochmal weitere Möglichkeiten, auch auf zusätzliche Luftbilder oder Geländemodelle, die von Landesvermessung zur Verfügung gestellt werden, die man auch nochmal hinteranziehen kann. Da muss man aber immer aufpassen, von wann sind die. Und mich interessieren ja eigentlich immer nur die Daten, die im Jetzt sind und nicht die, was weiß ich, von wann sind, kann ich halt nicht fassen. Und deswegen messe ich eigentlich auch gerne oder bin auch immer gerne vor Ort, um das Projekt dann auch durchzuarbeiten. Also das machen wir auch so, dass der das Projekt bearbeitet, von Anfang bis zum Ende auch der Ansprechpartner ist, damit wir auch ganz und klar immer Bescheid wissen. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man das übergibt, dann kann man in der Zeit auch gleich die Arbeit selber machen, sage ich immer.
Ja. Ich denke gerade immer noch über dieses Thema nach, Prüfung der Aufmaße und Problemstellungen, die es da gibt. Was würdest du einer Firma raten, die da Probleme mit hat? Also wenn ich sage, okay, ich kriege immer wieder Rückmeldungen zu meinen Aufmaßen, dass es nicht durchgeht. Gibt es da irgendwas?
Tja, im Endeffekt, wenn es so weit ist, dann ist das Kind ja schon fast im Brunnen gefallen, weil man halt nicht im Vorfeld drüber gesprochen hat. Das ist das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch vorgekommen, dass wir da nicht drüber nachgedacht haben. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen auch gebrandmarkt, auch gerade von der Zeit vorher im Gartenlandschaftsbau. Dass es da immer wieder zu Diskussionen kommt, weil irgendeine Prüfung nicht machbar ist. Man fragt sich auch oftmals, warum. Man kann Fotos schicken, man kann Lieferschein und Wiegekarten hinschicken, man kann eine Soll-Ist-Ausstellung machen. Und manchmal ist dann die Frage, ob dann das wirklich an der Stelle der Prüfbarkeit bei der Abrechnung liegt oder ob das eine persönliche Geschichte ist. Das kommt einem manchmal halt so vor. Das ist halt auch immer so die Frage, das muss man halt auch dabei hinterfragen, wo liegt genau das Gesamtproblem. Der Architekt denkt da oft, ich nenne jetzt einfach mal den Architekt als Prüfenden, gibt sicherlich auch andere Prüfer als Architekten, dass man halt erstens sich im Vorfeld vernünftig darüber gesprochen hat und zum anderen ist es halt auch so, dass die Art und Weise halt, wie man mit der Dokumentation umgeht, nicht klar definiert ist.
Gut, den geht ja auch um Interessen, ne? Also wahrscheinlich wird es dann um Mehraufwände gehen, die dann halt in der Abrechnung entstanden sind. Und das ist natürlich dann auch wahrscheinlich aus der Architektenperspektive auch immer dann eher ungünstig, das dann dem Auftraggeber dann auch wieder zu verkaufen.
Das ist so. Und ich denke, es ist eigentlich auch so, dass da auch immer so zwei Gedankengüter im Raum stehen. Und zum einen ist es so, dass der Architekt natürlich eine detaillierte Einzelprüfung auch der Position und Teilflächen vornimmt, sodass man, der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch kennen, in der dritten Nachkommastelle noch um Korrektur setzt. Und dem Unternehmer, dem ist halt eigentlich relativ egal, ob es halt die Gesamtsumme ist hoch genug, dass sie erstens die Kosten deckt und zweitens dann auch nochmal einen Überschuss produziert innerhalb der Baumaßnahme. Und da ist, sage ich mal, die Distanz des Detaillierungsgrades auch ein bisschen ausschlaggebend. Wie gesagt, der Architekt, der möchte es halt möglichst filigran haben und der andere möchte eigentlich nur eine Gesamtsumme haben. Und da geht es dann oftmals ja hinterher in der Endprüfung ja auch mehr oder weniger um Zugeständnisse. Das geht ja dann manchmal so wie auf dem Bazar, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Weil, wie gesagt, der eine möchte eigentlich nur die Gesamtsumme möglichst hoch gesichert haben und der andere, der kaut dann manchmal auf Kleinigkeiten rum, die eigentlich nicht nennenswert sind.
Aber Fakten kann man dann ja auch nicht wegdiskutieren. Und da sichert ihr euch da ja auch ab.
Also ja gut, wie ich es gerade schon gesagt hatte. Ne? Also wichtig ist, so lassen wir uns das auch jedes Mal von unseren Auftraggebern, dementsprechend die Bauunternehmen oder gerade Landschaftsbauer geben, ist eine vernünftige Ausstellung der Nachweise. Also wir wünschen eigentlich immer, oder nicht wir wünschen, wir brauchen ja auch die Wiegekartenausstellung der Schüttgüter und Entsorgung zum Beispiel. Dann, was auch interessant ist, einfach auch mal die Tagesberichte, Fotodokumentation im Baugeschehen, weil man steht ja auch nicht den ganzen Tag daneben. Und das alles auch da an der Stelle sind wieder eine Grundlagenermittlung, die dann zum Endergebnis führen. Dann kann man auch vieles wegdiskutieren, weil wenn es nachgewiesen ist anhand von Fotos und sonstigen Nachweisen, dann ist auch die Frage, worüber reden wir dann noch an dieser Stelle. Ne? Ja. Aber das ist gerade mal im Thema Erdmassenbewegung, das ist immer dann schwierig fassbar. Entweder man ist von vornherein sauber mit dabei und kann dann auch diverse Erdbewegungen mitdokumentieren. Schwierig wird es dann hinterher darüber, wenn man sagt, was mir persönlich eigentlich immer am liebsten ist, über die Fläche zu gehen, aber wenn man dann sagt, nee, das waren jetzt zum Beispiel nicht 25 cm, sondern nur 23,5 cm. Und dann wird dann, sag ich mal, auf einen Mittelwert rumgekaut. Der eine möchte gerne mehr verdienen und das wären dann wieder diese Basargeschichten, wo man sich dann in der Mitte trifft. Deswegen kann ich da auch nur jedem in der Ausführung raten, möglichst immer auch viele Fotos zu machen, auch mal mit einem Zollstock einfach mal ein Foto im Aufbau zu machen, weil das alles ist maßgebend dafür, dass man hinterher dann auch eine saubere Abrechnung hat, da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Also das ist wie beim Gericht, der die meisten Nachweise hat, der gewinnt.
Schreibt, der bleibt.
Genau. Der bleibt, auch das.
Ja. Was war denn so das spannendste Projekt, was du bis jetzt hattest? Gibt es da überhaupt eins oder sagst du, jedes Projekt steht für sich?
Jedes Projekt steht da doch für sich. Sicherlich ist es interessant, je größer die Maßnahmen werden, umso aufwendiger auch die Nachbearbeitung. Mhm. Wenn man dann auch so merkt, okay, jetzt ist man da wirklich mal eine ganze Woche dran und da muss man sich auch am besten einschließen. Also die sind schon ziemlich spannend. Aber was auch auf der anderen Seite interessant ist, sag ich mal, was die ausführenden Firmen daraus machen. Man sieht dann oftmals im Voraufmaß, wie war der Bestand. Zwischenaufmaße können wir auch machen. Dann sehen wir halt mal, wie es zwischendurch aussieht. Aber dann das Endergebnis dann zu sehen, dann ist schon schön, weil man ja auch immer die Gesamtmaßnahme mitbetreut, ne? Von Anfang bis Ende. Mhm. Und das ist eigentlich so das Spannende auch, muss ich sagen, weil im Endeffekt, ich komme aus dem Landschaftsbau, ich bin jetzt nicht kein reiner Vermesser. Ne?
Ja, ja. Als wir bei euch waren, da hast du gesagt, dass ihr mit der Drohne nicht nur im Bereich des Voraufmaßes oder Grundlagenermittlungen unterwegs seid, sondern auch noch im Naturschutz.
Ja, genau. Wir machen im Frühjahr immer, wenn Maaten sind, also wenn gemäht wird bei den Bauern, auch eine Überfliegung mit der Wärmebildkamera, dass wir Rehkitzrettung machen. Die Wärmebildkamera, die wir dafür auch für unsere Drohne haben, die kann man zum Beispiel halt auch verwenden, um Photovoltaikanlagen zum Beispiel auch zu warten. Genauso kann die Drohne halt auch verwendet werden, zum Beispiel Dachflächen, gerade auch Flachdachflächen aufzumessen und zu dokumentieren. Gerade auch, was immer mehr kommt, ist das Thema Dachbegrünung. Also das ist eigentlich auch noch so ein Ziel, wo wir ganz gerne eigentlich noch mehr machen möchten, dass wir mit der Drohne halt die Flächengrundlagen ermitteln für diverse Planungen, auch was die Dachbegrünung angeht, weil wir da auch der Meinung sind, wir müssen die Flächen nutzen, die wir haben, sprich für Photovoltaikanlagen, sprich für Begrünung, da wo es nur irgendwie geht.
Oder beides, ne? Zusammen?
Ja, gegebenenfalls auch beides. Wobei, da muss man halt dann auch immer sehen, wie man das geschickt anstellt, weil im Endeffekt durch die Photovoltaikmodule wir ja auch ein Dach produzieren und darunter wächst halt nichts. Also da muss man immer sehen, macht man da eine Mischung raus oder möchte man hauptsächlich sagen, wir müssen was tun, dass die Photovoltaikanlagen vollflächig auf Dachflächen genutzt werden. Bringt einem ein schönes Gründach, sag ich mal, wenn wir sonst keinen weiteren Nutzen haben. Das muss man dann auch so sehen. Ne? Also klar, eine Mischung wäre am wünschenswertesten.
Also das ist so ein Trend, den man beobachtet, ne? Ja. wie sich beide Systeme irgendwie untereinander unterstützen. Aber klar, dagegen steht natürlich dann wieder die Effizienz der Anlage, in dem Sinne, weil sie nicht komplett ausgenutzt wird für die Flächen. Ne?
Ja, was wir auch machen können mit der Drohne, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich aufgenutzt, wäre aber möglich, genauso auch wie mit dem Zusammenspiel mit einem Laser, da könnte vielleicht auch die Zukunft hinzielen, Fassadenbegrünung, also dass wir dann auch wirklich mal eine Flächenermittlung dann der Fassade machen, also jetzt nicht nur in der horizontalen Ebene, sondern halt auch mal in der vertikalen. Auch das sind alles Möglichkeiten, die wir dann halt auch mit diesen Punktwolkengeschichten abdecken können. Wo sind Fensteraussparungen und so weiter. Es geht ja dann auch, gerade bei Laser geht es ja in den Millimeterbereich rein. Mit der Drohne bin ich so ein bisschen dran gebunden, wie genau ich das eingestellt habe. Da bin ich auch so bis 2-3 Zentimeter. Das ist immer so die Frage, über welche Genauigkeiten, für welchen Nutzen wir da sprechen. Ja.
Das heißt, so, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, siehst du da eher die Punktwolken oder macht BIM das Ganze auch überflüssig?
Ja, also im Endeffekt muss man sich so ein bisschen immer auch da an der Stelle mit beschäftigen, welchen Aufwand möchte ich betreiben, für welchen Nutzen. Sicherlich ist BIM interessant, gerade auch für Großprojekte. BIM ist auch interessant, gerade auch, wenn man zum Beispiel Leitungsmanagement, Kanalisation etc. mit einbindet, Informationen auf die Oberflächen mitzuzielen. Das kann ich aber auch auf einem Bestandsplan in der 2D-Ebene, wo ich dann einfach ein Textfeld dran schreibe. Es ist immer so die Frage, welchen Gesamtnutzen habe ich? Natürlich sicher, viel Information zu nutzen durch eine Punktwolke. Da ist aber auch die eine oder andere Hardware-Komponente, gerade auch bei den PCs, halt immer ausschlaggebend. Bekannte von uns, die machen halt auch diese Ingenieurvermessung, die machen aber hauptsächlich wirkliche Ingenieurvermessung von Tunnelbau bis Brücken. Die haben sich dann halt auch Rechner dann dahingestellt, die kosten 15.000, 20.000 Euro. Da ist die Frage, da sind wir im Gartenlandschaftsbau weit von weg, brauchen wir nicht an der Stelle. Deswegen muss man immer gucken, wofür brauche ich dann wirklich die Daten und reicht dann nicht jetzt auch einfach nur ein Luftbild in der exakten Genauigkeit bis auf 2 Zentimeter aus, um meine Arbeiten zum Ziel zu bringen. Da brauche ich jetzt keine 3D-Modellierung zum Beispiel.
Ja, aber wenn man diesen Aufwand verlagert, also wenn man dann Firmen hat, wie bei euch, die solche Möglichkeiten haben und die dann quasi das, was man hat, so umwandeln, dass der Galabamöbel das nutzt, dann
ja, natürlich, ja, klar, Win-Win-Situation. Natürlich müssen wir dann auch die 20.000 Euro in Hand nehmen und dann kostet da dementsprechend auch die Dienstleistung bei uns einzukaufen. Ja. Und dann ist dann auch wieder die Frage, ist an der Stelle beim Einkauf an der Stelle, macht das Sinn dann, ja, ne? Wenn ich dann bei so einer Technik dann unterwegs bin, beim Stundenverrechnungssatz von weit über 200, 300 Euro, sage ich mal, wenn man sich so eine Geschichte dann da wirklich auch als Serverzentrale sich dann einrichtet, ist das dann auch noch gerechtfertigt, sage ich mal, um nur möglichst eine Visualisierung getreu des Bestandes zu machen. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo so die Wege hinführen, was auch die Planungskosten angeht, da ist ja Gott sei Dank auch so ein bisschen Bewegung drin, dass gerade auch die Planung im Landschaftsbau ist keine Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern ein ganz klarer Bestandteil der Dienstleistung. Nur da muss halt auch irgendwo muss das passen. Sag ich mal, bestes Beispiel, eine Planung wird verkauft mit 2.000 bis maximal 3.000 Euro bei einem hochwertigen Privatgarten. So, und da in diesen Kosten sind dann auch noch die Grundlagenermittlungen drin. Und ich glaube, wenn wir da sagen, wir sind dabei pauschal gesagt, einfach mal einen Wert bei 8.000 bis 1.000 Euro, sage ich mal, in der Grundlagenermittlung, da muss der Gallerbauer für seine Planung hat er dann auch nochmal 1,5 zur Verfügung. Dann ist dann aber auch Ende. Und wenn wir dann jetzt dann anfangen, alles nur ins Feinste zu 3D simulieren sind, dann ist die Frage, rechnet sich das an der Stelle noch? Ne? Wir sind ja im Endeffekt Gartenlandschaftsbaubetriebe und keine Küchenstudios.
Ja, die Punktwolke als solches wird ja auch jetzt immer mehr allein bedingt durch die Smartphone-Hersteller, dass sie natürlich auch stellenweise schon die Kameratechnik drin haben in den aktuellsten Versionen, wo ich auch mal eben mit einer App eine Punktwolke aufmessen könnte. Mir stellt sich immer die Frage der Genauigkeit, aber gut. Ist das die Zukunft, die Punktwolke?
Auf jeden Fall. Also die Punktwolke an sich ist das möglichst genaueste mit den meisten Informationen. Damit können wir eigentlich soweit alles machen. Wir haben Geländemodelle, wo wir mit weiterarbeiten können. Wir können alles abgreifen und sehen es halt visuell vor uns. Das heißt, auch an dieser Stelle brauchen wir theoretisch noch nicht mal mehr Fotos machen, weil wir haben es ja exakt aufgemessen in der Höhe und Lage. wobei Höhe, Genauigkeit dann auch nochmal eine Rolle spielt, genauso wie in der Lage. Da sind wir auch ungefähr bei diesen 2 Zentimeter unterwegs, die wir auch vom GPS gewohnt sind. Diverse Hersteller, auch gerade so wie wir das mit Arbeit mit Pix4D zum Beispiel, die haben nochmal zusätzliche RTK-Module zum Beispiel fürs Handy. Die Kosten aber auch dementsprechend, ist immer auch da wieder die Kosten-Nutzen-Frage. Also ich versuche das möglichst so immer mit einzubinden, dass ich schon überall, wo ich auch in irgendeiner Form irgendwas vermisse, GPS-gesteuert mir auch immer eine Einbindung irgendwo bekomme. Sei es jetzt zum Beispiel Passmarken, heißt das Ganze bei der Drohnenvermessung, würde vielleicht auch ohne gehen, nutze ich aber trotzdem, weil ich da einfach eine höhere Genauigkeit hinbekomme. Oder einfach in dem Umfeld, wo ich gerade sowieso diese Passpunkte einmesse, auch Kantensteine, Einfassungen, Pflasterwechsel in Form von Farbe mit aufmesse, dass ich da einfach auch nochmal einen Anbindungspunkt habe, wo ich die anderen Tools mit anlegen kann. Und ich jetzt, sage ich mal, dann mit dem iPhone so eine Fotogrammetrie starte und diese Punktwolke mit einbinde oder aus der Fotogrammetrie, aus der Drohnenüberfliegung oder halt auch Laserscans. Irgendwo muss ich immer gucken, dass ich möglichst in der Höhe und in dem Lagesystem, was maßgebend fürs Projekt ist, meine Daten noch reinbekomme. Ja. Ja.
Wo siehst du jetzt Fermatech in den nächsten 3 Jahren? Wie entwickelt ihr euch?
Das ist auch eine gute Frage. Grundsätzlich so, dass wir halt immer im stetigen Wachstum sind. Also ich denke mal, das ist das Ziel eigentlich jedes Unternehmens. Wir wollen aber auch so aufgestellt sein, dass wir da möglichst immer jeden Techniktrend auch so weit mitgehen. Kategorie Jugend forscht. Schöne Grüße an meinen Chef an der Stelle. Nein, also wichtig ist so, das Ganze zu sehen, dass man da möglichst immer auch optimierter arbeitet. Also Prozesse noch vielleicht ein bisschen geregelter bekommt. Zeit kostet Geld und wenn man nun wenig Zeit für viel Datenausgabe, sag ich mal, bekommt, ist das so eigentlich so das möglichst beste Ziel, was man haben kann, weil man dann einfach viel genauer auf den Kunden, der seine Informationen bekommen möchte, von uns dann ja, das Ziel definieren kann. Ja.
Wie, das möchte ich noch kurz fragen. Wie sehr seid ihr denn da First Adopter, also die, die als erstes das machen, was alle anderen noch nicht machen, wo die anderen wahrscheinlich dann auch aus euren Fehlern lernen?
Na, das ist schwierig, weil ich gar nicht so groß in die Runde gucke, was andere so weit machen. Also ich beschäftige mich hauptsächlich damit, was wir haben, was wir optimieren können. Und im Endeffekt ist es jetzt ja auch nicht so wahnsinnig umfangreich, was es alles an Informationen gibt. Ne? Bis auf einen Laserscan verwenden wir ja eigentlich auch alles. Nun, Laserscanner, je nachdem wie groß der ist, der kostet halt auch so viel, da haben wir auch keinen direkten Nutzen für. Deswegen haben wir den noch nicht, sagen wir es einfach so. Es gibt ein paar Punkte, wo man dann sagen kann, okay, gerade so auch die Maschinensteuerung, da wollen wir eigentlich noch so ein bisschen mehr noch hinterher, dass es einfach auch optimiert wird. Also da sprechen wir auch recht viel immer mit unseren Kunden, was ist draußen gerade bei den Baustellenleitern Thema, wo sind so Differenzen, wo passt was nicht, wie können wir es optimieren, ob es jetzt eine Baugrube ist, ob es jetzt ein Kanalgraben ist oder was auch immer modelliert wird mit dem Bagger. Da sind wir eigentlich auch dann immer im stetigen Gespräch erstmal mit dem Vertrieb, mit dem wir auch zusammenarbeiten, befreundetes Unternehmen und auch mit den jeweiligen Kunden von denen, sodass wir da auch immer auch da einen Daten oder sag ich mal, einen Austausch haben, was ist gut, was ist schlecht. Darüber zielt natürlich auch viel, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Aber ich denke, wir sind so aufgestellt, dass wir da technisch eigentlich immer so auch auf dem aktuellsten Stand sind. Nur was gibt es dann soweit noch? Also klar, das Thema BIM wird uns auch nochmal irgendwann mal angehen. Da halten wir uns allerdings noch so ein bisschen mit zurück, weil das sowieso noch nicht so ganz auf dem Markt ist und dafür muss man auch einfach die dementsprechende Kundenklientel reinkommen, wo das dann Sinn macht. Hm. Ne? Weil aktuell kommen wir mit den Sachen immer ans Ziel, was wir bisher haben und man möchte jetzt nicht noch zusätzlichen Aufwand mit reinbekommen, wenn man gerade sowieso auch das Ziel erreicht mit dem, was man hat, auch schnell erreicht.
Ja, super. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Fand ich sehr interessant. Ich glaube, viele, viele Inputs gegeben, was so Technik angeht. Und wen das alles zu viel ist, der kann sich natürlich gerne dann an euch wenden.
Ja, auf jeden Fall. Von
daher, erstmal danke für deine Zeit und das Gespräch. Und wir sind ja dabei, auch eventuell nochmal eine Veranstaltung bei euch zu machen, weil das fand ich auch sehr eindrucksvoll, wie das jetzt bei der Firma Kaga dann auch aussieht, das Außengelände mit dem ganzen Themen drumherum sich befinden und ja, die Planung beginnen gerade, dass wir da vielleicht eine Veranstaltung vielleicht dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres hinbekommen. Genau. Müssen wir ein bisschen das Infektionsgeschehen natürlich im Auge behalten.
Das ist sowieso das A und O und im Endeffekt, wir sind jetzt auch gerade dabei, ein neues Bürogebäude zu bauen. Aktuell sitzen wir leider noch im Container, das ist bei den Temperaturen auch richtig gut. Wenn das soweit fertig ist, dann haben wir auch einen ganz anderen Maßstab, solche Veranstaltungen auch auszuführen, gerade auch, wenn es da um den digitalen Prozess geht. Das Bürogebäude wird auch auf dem aktuellsten Stand der Technik auch ausgestattet sein, sodass wir da, denke ich mal, auch einen schönen Ort finden könnten, das Thema weiter fortzuführen.
Und vielleicht auch einen Austausch zwischen Planern.
Auf jeden Fall auch einen Austausch, weil das hatte ich auch gerade schon angerissen, das Thema, gerade dieses Thema Abrechnung, Aufmaßabrechnung, wenn man da vielleicht auch eine Gruppe bildet mit ein paar Architekten, um solche Sachen zielorientiert auch auf dem Markt kundzutun, in welche Richtung das gehen sollte und nicht nur über die Regelwerke, sondern auch wirklich in der Praxis umzusetzen. Das ist, denke ich mal, schon auch einer der Punkte, die man zukunftsorientiert sagen muss, da muss die Reise hingehen. Ja. Wir müssen, alle Baubeteiligten müssen immer in einer Sprache sprechen und wenn das von vornherein definiert ist, hat man auch ein gutes Ergebnis zum Schluss.
Schönes Schlusswort. Nehmen wir.
Danke.
Danke. Wir haben auch zu danken.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.